Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über Veränderungen bei den Trauerfeiern. Sie hören außerdem die Sportecke Ausdruck der Woche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Heute geht es um die Bauprojekte im Ausland. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi präsentiert 4 Ziele der Staatsführung. Chinas Präsident Xi zu Staatsbesuch in Nordkorea eingetroffen. Designierte Premierministerin spricht von schwerem Verantwortungsgefühl. Präsident Lee Jae-myung hat zu Beginn seines 2. Amtsjahres die Vision vorgestellt, Südkorea zu einem unersetzbaren Land zu machen. Er wolle dafür sorgen, dass in diesem Jahr der kühne Traum beginnen werde, dass die Republik Korea von keinem Land der Welt ersetzt werden könne, sagte er am Montag auf einer Pressekonferenz anlässlich des 1. Jahrestags seiner Amtseinführung am Präsidentensitz Cheongwa-dae. Korea werde einen gewaltigen Sprung von einem Land, auf das die Welt ihre Aufmerksamkeit richte, zu einem Land machen, das von der Welt unbedingt gebraucht werde, erklärte er. Hierfür legt er 4 wichtige Ziele der Regierungsführung vor. Eine mit großem Vorsprung führende starke Industrienation, eine global starke Nation in den Bereichen Diplomatie und Sicherheit, eine normale Gesellschaft mit etablierten Normen und eine Regierung, die das Leben und die Sicherheit der Bürger schützt. Yi betonte, der Maßstab für Staatsgeschäfte sei das Leben der Menschen. Er werde eine Regierung bilden, deren nächsten 4 Jahre mehr erwartet würden als die vergangenen 12 Monate. Chinas Staatspräsident Xi Jinping ist am Montag zu seinem ersten Nordkorea-Besuch seit 7 Jahren in Pyongyang eingetroffen. Das chinesische Staatsfernsehen CCTV berichtete, dass Xi gegen Mittag in Pyongyang angekommen sei, um das Programm seines 2-tägigen Staatsbesuchs zu beginnen. Am Flughafen in Pyongyang begrüßte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un den chinesischen Staatschef persönlich. Es ist Xis erste Nordkorea-Reise seit 2019. Das letzte Treffen zwischen Kim und Xi hat im vergangenen September anlässlich Kims Teilnahme an den Feierlichkeiten zu Chinas Siegestag in Peking stattgefunden. Die designierte Ministerpräsidentin Han Song-suk spürt angesichts des Beginns des wegweisenden 2. Amtsjahres der Regierung ein sehr hohes Verantwortungsgefühl. Das sagte Han am Montag gegenüber Reportern. Sollte sie das Amt übernehmen, werde sie zunächst alles daran setzen, die gegenwärtige Notlage in Bezug auf die Lebensgrundlagen der Bevölkerung zu überwinden. Han wurde am Sonntag als erste Person, die keine typische Laufbahn als Politikerin absolvierte, für den Posten des Ministerpräsidenten designiert. Han ist zurzeit Ministerin für Klein- und Mittlerunternehmen sowie Start-ups. Die südkoreanische Börse ist am Montag abgestürzt. Der Leitindex Kospi startete bei 8048,09 Zählern und lag damit 1,38% unter dem Schlussstand des vorherigen Handelstags. Angesichts eines drastischen Absturzes griff um 9.03 Uhr die Circuit Breaker-Regelung. Der Börsenhandel wurde demnach für 20 Minuten unterbrochen. Dazu kam es in diesem Jahr zum 3. Mal. Um 9.34 Uhr griff auch die Sidecar-Regelung für Verkäufe, damit der Programmhandel für 5 Minuten ausgesetzt werden konnte. Das System war bereits am vorherigen Handelstag aktiviert worden. Der Börsenabsturz wird auf starke Verluste bei Technologieaktien an den Börsen in New York sowie die Eskalation im Nahen Osten zurückgeführt. Der Kospi verlor schließlich 8,29% und schloss bei 7.484,41 Zählern. Südkorea hat im ersten Quartal das zweitstärkste Wirtschaftswachstum unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD verzeichnet. Laut OECD-Daten betrug Südkoreas reales Wirtschaftswachstum im Zeitraum von Januar bis März 1,7%. Das Land belegte damit den zweiten Platz unter 35 Mitgliedsländern, deren Wirtschaftswachstum die OECD bis zum 6. Juni bekannt gab. Ein größeres Wachstum verzeichnete lediglich Dänemark mit 1,9%. Auf Platz 3 landete Estland mit 1,1%, gefolgt von Finnland mit 0,9%. Südkorea hatte noch im Schlussquartal 2025 mit einem Rückgang um 0,2% beim Wirtschaftswachstum den 34. Platz im OECD-Vergleich belegt. Das überraschend gute Ergebnis im ersten Quartal dieses Jahres wird auf den Exportboom bei Halbleitern und einen Basiseffekt zurückgeführt. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat angeordnet, die Produktionskapazitäten für ballistische Raketen und Marschflugkörper stark auszubauen. Die Anweisung erteilte Kim während seines Besuchs in einem wichtigen Rüstungsunternehmen am Samstag, wie das Organ der Arbeiterpartei Rodong Shinmun am Sonntag berichtete. Dort habe er sich über den Stand der Produktion wichtiger Waffen in der ersten Hälfte des Jahres 2026 informiert. Er unterstrich es als Aufgabe von großer Bedeutung, die aktuellen Produktionskapazitäten während des Zeitraums des 5-Jahres-Plans auf das 2,5-fache zu steigern, damit die stark steigende Nachfrage nach Raketen gedeckt werden kann. Kim ordnete an, den Ausbau der Produktionskapazitäten als Thema in der bevorstehenden zweiten Plenarsitzung des 9. Zentralkomitees der Arbeiterpartei zu beraten. Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat den Status ihres Landes als Atommacht als unumkehrbar bezeichnet. In einer am Samstag veröffentlichten Stellungnahme wies Kim die Behauptung der USA zurück, dass sich Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump bei ihrem letzten Treffen auf das Ziel der vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas geeinigt hätten. Sie bezeichnete die entsprechende Position des US-Außenministeriums als übliche Verbreitung einer Lüge durch die USA, wie die nordkoreanische Zeitung Rodong Shinmun am Sonntag berichtete. Da die Stellungnahme kurz vor Xis Nordkorea-Besuch abgegeben wurde, wird davon ausgegangen, dass Kim deutlich machen wollte, dass beim anstehenden Nordkorea-China-Gipfel die Denuklearisierung kein Thema sein wird. Tokio hat laut einem Medienbericht Seoul vorgeschlagen, Gespräche auf Arbeitsebene aufzunehmen, um die Einfuhr japanischer Fischereiprodukte durch Südkorea wieder zu ermöglichen. Nach dem Supergau von Fukushima im Jahr 2011 hatte Südkorea ein Importverbot für Fischereiprodukte aus der Präfektur Fukushima und 7 weiteren benachbarten Präfekturen verhängt. Grund war die befürchtete Strahlungsbelastung. Die japanische Regierung bittet die südkoreanische Regierung darum, ein neues ständiges Beratungsgremium einzurichten, um die Aufhebung der Einfuhrbeschränkungen für japanische Fischereiprodukte auf Arbeitsebene zu erörtern. Das berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo Montag unter Berufung auf Beamte beider Länder. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Es geht um Koreas Bauprojekte im Ausland. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören 2 Maultiere von Che Il-nam vor. Am Mittwoch berichten wir in Schritte zur Wiedervereinigung über Nordkoreas Gedenkmuseum für Kampfleistungen bei den Militäroperationen im Ausland. Am Donnerstag geht es in Musik verbindet um eine Gruppe von Komungo-Spielern aus der Ära des Vereinten Schillerreiches. Am Freitag bringen wir die Hörerecke und insofern so nah ein Gespräch mit Cha Sang-hyun, Gründer von Haro Project für koreanischen Traditionsalkohol. Am Samstag und Sonntag hören Sie unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul heißt sie Kang Kyung-ha. Herzlich willkommen zu Kreuzung quer durch Korea. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darum, dass ein Theaterstück über die Flutkatastrophe in der Jose-Kohle-Mine in Gemeinschaftsproduktion zwischen koreanischen und japanischen Theatergruppen in Tokio uraufgeführt wurde. Bei dem Unglück in der Jose-Kohle-Mine, das sich 1942 ereignete, kamen 136 Koreaner ums Leben. Danach hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil beschäftigen wir uns damit, dass sich die Bestattungsbranche auf dem absteigenden Ast befindet und immer mehr Bestattungseinrichtungen schließen müssen, weil immer mehr Hinterbliebene eine bescheidene Trauerfeier ohne Gäste und Bewirtung und ohne Aufbahrung der Leiche bevorzugen. Zum Schluss hören Sie unseren Ausdruck der Woche. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Lee Sang-un singt Der Garten des Geheimnisses.
Thank you.
Im Jahr 1942 kam es in der Josei-Kohlemine in Ube in der japanischen Präfektur Yamaguchi zu einer Flutkatastrophe, bei der 136 Koreaner ums Leben kamen. Ein Theaterstück, das dieses Unglück thematisiert, wurde durch koreanische und japanische Theaterkünstler erstmals in Tokio auf die Bühne gebracht. Laut der Zeitung Asahi wurde das Theaterstück The Josei Coal Mine, We Wanted to Live in einem Theater in Tokio am 5. Juni uraufgeführt. Das Stück wurde vom koreanischen Theaterensemble Play 58 Root und der japanischen Theatergruppe Onsen Dragon gemeinsam produziert. Die Dramaturgin Kim Min-jong schrieb das Drehbuch. Wie Asahi berichtete, zog die Autorin für das Verfassen des Stücks nicht nur Dokumentationen und Romane über die Josei-Kohlemine heran. Darüber hinaus besuchte sie gemeinsam mit den koreanischen Darstellern die Stadt Ube, besichtigte den damaligen Unglücksort und recherchierte bei der japanischen Bürgerinitiative Vereinigung zur Erinnerung an das Josei-Grubenunglück. Im Mittelpunkt des Stücks stehen sowohl die Bergarbeiter, die vor 84 Jahren in der Kohlemine arbeiteten, als auch koreanische und japanische Bürger, die sich darum bemühen, die Erinnerung für künftige Generationen zu bewahren. Kim Min-jong sagte gegenüber Asahi, sie hoffe, die tragische Vergangenheit werde durch die Aufführung des Theaterstücks im Gedächtnis vieler Menschen verankert. Dies sei gerade jetzt von Bedeutung, da die Arbeiten zur Bergung der sterblichen Überreste der Opfer nach dem tödlichen Unfall eines taiwanesischen Tauchers, der an den Ausgrabungs- und Bergungsarbeiten beteiligt gewesen war, eingestellt worden seien. In der Unterwasserkohlemine Josei in Ube kam es 1942 zu einer Überflutung. Dabei starben 183 Menschen, 136 Koreaner und 47 Japaner. Vom Koreanisch-Japanischen Kulturinstitut hieß es, die koreanischen Opfer, die in der Josei-Kohlemine ertranken und unter deren Trümmern begraben wurden, hatten sich nicht freiwillig gemeldet, sie wurden zwangsrekrutiert. Die japanische Regierung hat aber bis heute nicht anerkannt, dass sämtliche koreanische Opfer Zwangsarbeiter waren. Kim Mun-gil, der Leiter des Kulturinstituts, teilte mit, dass aus einer historischen Aufzeichnung, die dem Institut neulich in die Hände gelangt sei, hervorgehe, dass im Jahr 1940 Koreaner massenweise verschleppt wurden und in der Josei-Kohlemine Zwangsarbeit leisten mussten. Die japanische Regierung erkennt jedoch bis heute nicht an, dass die koreanischen Opfer zwangsrekrutiert wurden. Bei den koreanischen Opfern handelt es sich um Arbeiter, die auf Grundlage der am 28. Juli 1939 eingeführten Mobilisierung koreanischer Arbeitskräfte nach Japan kamen und nach offizieller Darstellung freiwillig im Rahmen der sogenannten staatlichen Arbeitsvermittlung angeworben worden waren. Kim Mun-gil, der schon seit mehr als 40 Jahren auf der Suche nach seinen Angehörigen ist, sagte unter Berufung auf einen ehemaligen Zwangsarbeiter, der übers Meer geflüchtet war, wäre die Arbeit freiwillig gewesen, hätte es nicht so viele Flüchtlinge gegeben. Die Mine sei von einem 4 Meter hohen Stacheldrahtzaun umgeben gewesen, die Unterkünfte hätten an Gefängnisse erinnert. Zahlreiche Menschen seien bei dem Versuch gestorben, über das Meer zu fliehen. Die koreanische und japanische Regierung erklärten anlässlich des bilateralen Spitzentreffens in Andong im letzten Monat DNA-Gutachten zur Feststellung der Identität der in der Kohlemine geborgenen sterblichen Überreste in die Wege zu leiten. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit im Studio ist Sebastian Ratzer.
Hallo liebe Hörer.
An Se-young, die derzeit weltbeste Badmintonspielerin im Fraueneinzel, hat sich erneut als unschlagbar erwiesen. Sie gewann die Indonesia Open und konnte 2 Wochen in Folge einen Turniersieg bejubeln. Im Finale des Turniers in Jakarta schlug sie die Japanerin Akana Yamaguchi mit 2:0 und stand damit ganz oben auf dem Siegertreppchen.
An Se-young gewann den Titel zum 3. Mal. Nach 2021 und 2025. Außerdem setzte sie ihre Dominanz fort, indem sie in dieser Saison nach den Malaysia Open, den India Open, den Asienmeisterschaften und den Singapore Open bereits zum fünften Mal bei einem internationalen Turnier nicht zu schlagen war. Andy am Vortag im Halbfinale einen langen, harten Kampf gegen Chan Yufei bestritten hatte, zeigte sich trotz der körperlichen Belastung im Finale in guter Form und unbeeindruckt.
Im Halbfinale gegen die Chinesin lag An Sejong im ersten Satz zunächst mit 0-2 zurück, drehte den Spielstand dann auf ein 4-2 um und gewann ihn schließlich mit fehlerfreien Schlägen und solider Defensive mit 21-17. Im zweiten Satz ging sie zunächst deutlich in Führung, geriet dann jedoch mit 2 Punkten in Rückstand und konnte den Rückstand bis zum Ende nicht mehr aufholen, sodass sie den Satz mit 19-21 verlor. Nach jeweils einem Satzgewinn auf beiden Seiten kam es im dritten Satz zur Entscheidung zwischen An Sejong und Chan Yufei.
Zu Beginn dominierte Chan Yufei durch eigene Fehler von An Sejong, wuchs der Rückstand schnell auf 7-17 an. Doch An blieb ruhig und startete eine Aufholjagd. Mit kraftvollen Schmetterbällen holte sie 5 Punkte in Folge und verkürzte von 8-17 auf 12-17 und das Spiel war fast wieder offen. Während Chan Yufei zunehmend unter Druck geriet, landeten ihre hohen, weiten Schläge mehrfach im Aus, wodurch der Abstand weiter schrumpfte. Bei 18-20 gelang An Sejong eine akrobatische Abwehraktion zum 19-20, womit sie ihre Gegnerin noch stärker unter Druck setzte. Schließlich nutzte sie bei 21-21 in der Verlängerung einen Fehler der Gegnerin eiskalt aus und entschied das Spiel, womit das Duell, das über 1 Stunde und 18 Minuten ging, zu ihren Gunsten endete.
Nun zur nächsten Meldung. Sun Heung-min, Kapitän der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft und Profi des Los Angeles FC, ist in die First Eleven gewählt worden. Die Startelf für die All-Star Games 2026 der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer.
Die MLS veröffentlicht am 5. August auf ihrer Website die Liste der 11 Spieler der First Eleven, die am 29. Juli im Bank of America Stadium im MLS All-Star Game gegen die Auswahl der mexikanischen Liga MX antreten werden. Das Bank of America Stadium ist das Heimstadion der Mannschaft Charlotte FC. Die First Eleven sind diejenigen Spitzenspieler, die in der ersten Hälfte der regulären Saison der Major League Soccer eine herausragende Leistung gezeigt haben. Sie werden per Abstimmung durch Fans, Spielerkollegen und Medien gewählt.
Sun Heung-min wurde mit Lionel Messi, der bei Inter Miami spielt, und dem belgischen Stürmer Hugo Küpers vom Chicago Fire FC in den Angriff beordert. Er ist der 2. koreanische Spieler nach dem derzeitigen Cheftrainer Hong Myung-bo, der für die All-Star Games nominiert wurde. Hong war damals im Jahr 2003 Verteidiger der Mannschaft LA Galaxy.
Die südkoreanische Nationalmannschaft kam am vergangenen Freitagnachmittag im mexikanischen Guadalajara an, wo sie am 12. und 19. Juni die ersten beiden Gruppenspiele gegen Tschechien und Mexiko bestreiten wird. Nach ihrer Ankunft ruhten sich die Spieler im Westin Guadalajara Hotel, der Unterkunft während des Turniers, aus. Nach der Ruhepause begann die Mannschaft am nächsten Tag um 15 Uhr im Chivas Valle Verde, dem Basecamp Trainingsgelände, mit einem von der FIFA veranstalteten Community Drill.
Und hier die letzte Meldung für heute. Jensen Huang, CEO des Technologieunternehmens Nvidia und Symbol des KI-Booms, hat gestern am Sonntag im Chamsi Baseballstadion in Seoul den First Pitch gemacht, das heißt den zeremoniellen ersten Ball geworfen. Das war eine Ausnahme und es erregte daher viel Aufmerksamkeit, dass ein weltbekannter Unternehmer, der das weltweit viertwertvollste Unternehmen führt, in einem Baseballstadion in Seoul bei einem Spiel den ersten Wurf macht.
Huang übernahm in dem Spiel Kiom Heroes gegen Tucson Bears den ersten Pitch. Schon vor seinem Auftritt herrschte im Chamsil-Stadion eine Stimmung, die ausgelassener war als an anderen Wochenenden. Als Huang auf dem Spielfeld erschien, brach auf den Tribünen Applaus und Jubel aus. Statt seiner typischen schwarzen Lederjacke trug er ein Heimtrikot der Tucson Bears und ging zum Pitchers Mount. Die Rückennummer seines Trikots war 93. Diese Zahl steht für das Jahr 1993, in dem Nvidia gegründet wurde.
Der CEO wärmte sich auf und schlug den Ball. Der Ball flog hoch über den Kopf von Park Jong-won, dem Präsidenten des Unternehmens Doosan, der an dem Tag den ersten Schlag übernommen hatte. Als der Ball nicht wie gewünscht flog, lächelte Huang etwas verlegen. Nach dem First Pitch verließ er das Jamsi-Stadion und sagte gegenüber den Journalisten, er habe einen kompletten Wild Pitch geworfen.
Der erste Termin, den Huang bei seinem Korea-Besuch festgelegt hatte, war ein Treffen mit dem Pro-Gamer Faker Lee Sang-hyuk. Er suchte die PC-Spielhalle T1 Basecamp auf und sagte zu den Nutzern, die koreanische Online-Spielkultur sei eine wichtige Basis des Wachstums von Nvidia gewesen. T1 Basecamp ist die PC-Spielhalle, die vom E-Sports-Team T1 betrieben wird, der Faker angehört. Danach traf er sich im Innenraum der PC-Halle mit Faker und anderen Spielern des Teams. Nach seinem Treffen mit Huang sagte Faker, Lee Sang-hyuk, für Profi-Gamer sei die Grafikkarte extrem wichtig. Das Treffen mit Jensen Huang sei eine sehr bedeutungsvolle Zeit gewesen. Gaming-Grafikprozessoren sind der Ausgangspunkt des Wachstums von Nvidia.
Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis nächste Woche.
Immer mehr Koreaner verzichten auf eine konventionelle mehrtägige Trauerfeier und verabschieden sich im bescheidenen Rahmen von ihren verstorbenen Angehörigen. Eine gewöhnliche Trauerzeremonie dauert in Korea meistens etwa 3 Tage. Während dieses Zeitraums wird eine Trauerhalle angemietet, in der die Leiche aufbewahrt und ein Traueraltar eingerichtet wird, damit die Gäste kondolieren können. Gäste, die kommen, um sich von den Toten zu verabschieden, werden vom Personal der Einrichtung mit Essen und Getränken bewirtet. Das Ganze kostet bis zu 30 oder 40.000 Euro. Viele Angehörige entscheiden sich daher, auf den gesamten Aufwand zu verzichten und ohne Trauergäste den Verstorbenen im engsten Kreis zu verabschieden. Ein Herr I in seinen 50ern hatte letztes Jahr in einer Bestattungseinrichtung eine Trauerzeremonie für seine verstorbene Mutter durchgeführt. Seine Kollegen und Freunde sprachen erst Tage später ihr Beileid aus, weil sie über den Tod der Mutter nicht informiert waren. I hatte keine Todesanzeige verschickt. Er hatte keinen Traueraltar einrichten lassen und damit ungefähr 12 Millionen Won für die Trauerfeier gespart. Seine Mutter hatte Zeit ihres Lebens gesagt, dass sie keine große Trauerfeier wünsche. Bis auf die Tatsache, dass keine Trauergäste anwesend waren, unterschied sich die Zeremonie kaum von einer gewöhnlichen Trauerfeier. Das gebe ihm ein Gefühl der Erleichterung. Die Bestattungsbranche befindet sich auf dem absteigenden Ast. Wegen gestiegener Preise sind die Kosten für eine Trauerzeremonie und Beerdigung im Vergleich zu vor 5 Jahren um 25% gestiegen. Laut dem Ministerium für Gesundheit und Soziales gab es im Jahr 2021 landesweit 1107 Bestattungseinrichtungen. In 4 Jahren schrumpfte die Zahl um 32 auf 1075 im Jahr 2025. Auch die Zahl der Institute, die Sterbeversicherungen anbieten, ist von 163 im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 76 geschrumpft. Die Zahl der Todesfälle zeigt eine steigende Tendenz. Im vergangenen Jahr gab es in Korea 363.389 Tote. Schließt man die Zahl der Pandemie im Jahr 2022 aus, ist dies der bisherige Höchstwert. Dass trotz steigender Sterbezahlen die Bestattungsbranche in eine Abschwungsphase eingetreten ist, liege nach Meinung der Branchenvertreter daran, dass viele Familien eine bescheidene Trauerfeier bevorzugen. Etwa 15% der Trauerzeremonien werden ohne Gäste im engsten Familienkreis durchgeführt. Es sind in letzter Zeit deshalb auch Unternehmen entstanden, die sich auf solche bescheidenen Trauerfeiern ohne Trauergäste spezialisiert haben. Ein Betrieb, der im Februar die Türen öffnete, verbindet die Trauerhalle mit den Kunden, die sich eine solche bescheidene Trauerzeremonie wünschen. Dabei übernehmen sie unter anderem nur die Organisation von Aufbahrungs- und Kühlräumen sowie die Koordinierung der Termine für die Einäscherung. Der CEO des Bestattungsvorsorgeunternehmens Turgu sagte, die Nachfrage nach bescheidenen Trauerzeremonien ohne Aufbahrung der Leiche habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Viele Kunden entschieden sich aus Kostengründen für diese vereinfachte Form der Bestattung. Wenn ein Kühlraum für die Aufbahrung der Leiche angemietet und eine dreitägige Trauerfeier durchgeführt wird, entstehen in der Regel Kosten von rund 15 Millionen Won. In Seoul übersteigen die Kosten in vielen Fällen sogar 20 Millionen Won. Darin enthalten sind unter anderem Gebühren für die Nutzung von Aufbahrungs- und Kühlräumen, Kosten für die Bewirtung der Gäste sowie Personalkosten. Branchenvertreter erklärten, dass die Preise im Vergleich zu vor 5 Jahren um etwa 3 Millionen Won gestiegen seien. Im Gegensatz dazu kann eine vereinfachte Bestattung für rund 3 Millionen Won durchgeführt werden. Diese wird meist als zweitägige Beisetzungsform organisiert, da lediglich die Kosten für den Kühl- und Aufbahrungsraum im Bestattungshaus anfallen. Sollte sich die bescheidene Trauerfeier ohne Gäste weiter verbreiten, geraten Bestattungshäuser zwangsläufig in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ihre Haupteinnahmen stammen nämlich aus den Gebühren für die Nutzung der Aufbahrungsräume sowie aus Bewirtungskosten, die bei dieser Bestattungsform jedoch weitgehend entfallen. Auch der Anstieg der Einpersonenhaushalte sowie die Zunahme von einem verstorbenen und nicht identifizierten Toten gelten als Gründe für die Schließung von Bestattungshäusern. Laut Statistics Korea stieg die Zahl der Einpersonenhaushalte landesweit von 6.643.354 im Jahr 2020 auf 8.044.948 im Jahr 2024, was einen Anstieg von 21% innerhalb von 4 Jahren entspricht. Die Zahl der sogenannten einsamen Todesfälle belief sich 2024 auf 3.924 und erreichte damit den höchsten Stand seit Beginn der entsprechenden Erhebungen im Jahr 2017.
Ausdruck der Woche. Es ist schon wieder Zeit für unsere Montagsrubrik Ausdruck der Woche. Dieser Beitrag wird von einer KI-erzeugten Stimme gesprochen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen wieder einen nützlichen Ausdruck aus dem koreanischen Alltag vor. Wie immer kurz erklärt und leicht verständlich, sodass Sie ihn direkt anwenden können. Zwischendurch greift wohl jeder mal zu einer kleinen Lüge, hinter der eigentlich eine gute Absicht steckt, nicht wahr? Heute schauen wir uns eine der wohl häufigsten koreanischen Alltagsfloskeln an, Papambomokcha. Wörtlich bedeutet der Ausdruck, lass uns mal zusammen essen. Viele Koreaner sagen das zum Abschied oder nach einem kurzen Treffen. Wer das hört, denkt vielleicht, ach schön, dann verabreden wir uns wirklich bald zum Essen. In vielen Fällen ist es aber eher eine höfliche Floskel, ungefähr im Sinne von, lass uns in Kontakt bleiben. Der Hintergrund ist, dass ein gemeinsames Essen in Korea eine große soziale Bedeutung hat. Früher, als Essen nicht immer selbstverständlich war, hatte eine Einladung zum gemeinsamen Mahl noch einmal ein besonderes Gewicht. Bis heute klingt der Satz deshalb warm, freundlich und verbindlich, auch wenn es nicht immer wirklich so gemeint ist. Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Wir hoffen, Ihnen hat unser Ausdruck gefallen und dass Sie sich schon auf die nächste Folge von Ausdruck der Woche freuen.
Das war's dann auch wieder in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Long Day, gesungen von Jung Hyun. Und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Nodo 힘든 걸 난 다 아는데 아마 넌 내가 바본 줄 아나 봐 우는 얼굴로 나
힘들다 하면 정말 나아질까? 그럼 누가 힘들까? 아프다 징징대면 모두 다 괜찮아지는데.
나와 너와 난 작가 속에 서로를 가둬 둔지 몰라. 않잖아. 외로움과 괴로움 기억 하나 차인 건데 넌 왜 자꾸 다르게만 적으려 하는 건지. Maybe I'm so lonely, so lonely. 나는 혼자 있는 것만 같아요. 그래도 너에게 뒤내기 싫어. 나는 혼자 참는 게 더 익숙해. 날 이해해줘.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir ab heute mit Ausschnitten aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen aus dem Jahr 2016, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 모르지. 모르지 heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie das weiß ich auch nicht oder wer weiß. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Stewardessen Choi Sua, Sung Mi-jin, Yang He-jin und Kim Joo-hyun befinden sich auf dem Weg zum Flugzeug, um ihre Schicht anzutreten. Yang He-jin und Kim Joo-hyun sehen zufällig den Piloten Park Jin-seok und sprechen über ihn und seine Frau.
Sungmun-dal, 멋지다.
와이프가 승무원이래?
누구?
모르지. 평범하대. 김재근 제일.
먼저 가보겠습니다. 너네 둘.
네?
그래. 관투자.
혹시 송 선배님이 박 기장님의...
아닙니다.
오바하지 마. 네가 평범하다 그래서 발끈한 거 아니야. 박진석이 멋있다 그래서 발끈한 거지.
An einer Stelle sagt Kim Soo Hyun hier, 모르지? Das weiß ich auch nicht.
모르지?
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 모르지 kann man zum einen verwenden, wenn man auf eine Frage antworten will, dass man etwas natürlich nicht weiß. 내일 비 올까? 모르지? Ob es morgen wohl regnet? Das weiß ich auch nicht. Hier noch ein Beispiel. 환율이 계속 오를까? 모르지? Ob der Wechselkurs wohl weiter steigt? Das weiß ich auch nicht. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
환율이 계속 오를까?
모르지.
환율이 계속 오를까?
모르지. 환율이 계속 오를까?
모르지.
환율이 계속 오를까?
모르지.
Zum anderen kann man damit auch eine vage Hoffnung für die Zukunft zum Ausdruck bringen. 저 사람도 너 좋아해? 아니, 하지만 앞으로 어떻게 될지는 모르지. Mag er dich auch? Nein, aber wer weiß, wie es sich entwickelt. Hier noch ein Beispiel. 우리 여행 비 때문에 망치는 건 아니야? 모르지, 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아. Fällt unsere Reise wegen dem Regen etwa ins Wasser? Wer weiß, das Wetter kann auch plötzlich besser werden. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
우리 여행 비 때문에 망치는 건 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
우리 여행 비 때문에 망치는 건 아니야.
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아. 우리 여행 비 때문에 망치는 거 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
우리 여행 비 때문에 망치는 것 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
그 war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 모르지 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Anhand von entscheidenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir die Entwicklung Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. Die heutige 11. Folge beschäftigt sich mit Koreas Bauprojekten im Ausland und der Entwicklung der koreanischen Bauindustrie. Am 30. Dezember 2020 am Burj Khalifa in Dubai. BTS-Fans planen eine besondere Lichtershow zum Geburtstag von Bandmitglied V. Derartige Aktionen sind an diesem Gebäude normalerweise nur für staatliche Werbevideos oder globale Geschäftsanzeigen erlaubt. Der Burj Khalifa ist das höchste Gebäude der Welt und der Stolz der Vereinigten Arabischen Emirate. Es war koreanische Technologie, die diesen Bau ermöglicht hat. Auslandsprojekte sind seit langem ein wesentlicher Bestandteil der koreanischen Bauindustrie. Die Geschichte koreanischer Bauprojekte im Ausland begann 1965 mit der Konstruktion der Schnellstraße Pattani Narathiwat in Thailand. Ende 2024 überschritten die Bauaufträge, die Korea im Ausland erhielt, erstmals die Summe von 1 Billion US-Dollar. Die Bauindustrie war damit der dritte Sektor, der diese Marke im Exportbereich erreichte, nach Halbleitern und Automobilen. Im Jahr 1965 allerdings hatte Korea noch keine Erfahrung im Schnellstraßenbau, nicht einmal im Inland. Trotz mangelnder Ausrüstung und Technologie kompensierten die Koreaner dies mit ihrer Arbeitsmoral und ihrem Kampfgeist. Noch heute nennen die Thailänder die Schnellstraße Korean Road. Hier ein Vertreter des thailändischen Verkehrsministeriums.
Wir sagten früher, wenn man auf der Korean Road im Auto fährt und dabei Wasser trinkt, wird nichts verschüttet. Unsere Älteren lobten die Straße sehr. Auch heute sagen Menschen in der Baubranche, man solle so bauen wie die Koreaner.
Der Angebotspreis für den Bau der Schnellstraße betrug damals 5,22 Millionen Dollar. Korea erlitt jedoch einen Verlust von 3 Millionen Dollar, mehr als die Hälfte des Gebots. Hören wir hierzu Professor Park Hyung-kun von der Chungbuk National University und Geschichtsprofessor Oh Jae-hyun von der Songkyunkwan Universität.
Das Baugewerbe unterscheidet sich erheblich vom Bereich der Warenproduktion. Jedes Projekt erfordert eine eigene Planung. Es ist eine Branche, in der Erfahrung entscheidend ist, denn man lernt aus Fehlern bei neuen Technologien, die man auf spätere Projekte überträgt. Obwohl Korea bei dem thailändischen Projekt letztlich Verluste machte, gewann das Land Erfahrung, die beim Bau der Gyeongbu-Schnellstraße 1968 genutzt wurde. Korea gewann die Ausschreibung für diese Schnellstraße, obwohl man noch nie eine gebaut hatte. Trotz fehlender Erfahrung wollten die koreanischen Firmen das Projekt unbedingt annehmen und sahen darin eine Wachstumschance.
Zur gleichen Zeit lief Koreas wirtschaftlicher Entwicklungsplan unter staatlicher Führung, was zu stetigem Bau von Infrastruktur und Industrieanlagen führte. Damit sammelte Korea wertvolles Know-how. In den frühen 1970ern geriet Koreas Wirtschaft jedoch durch die Ölkrise in Schwierigkeiten. Der Blick richtete sich nun auf den Mittleren Osten.
Die Weltwirtschaft litt nach der Ölkrise. Auch Korea war betroffen. Aber die Länder im Nahen Osten starteten nun große Bauprojekte. Koreanische Firmen mit Erfahrung aus dem Vietnamkrieg traten in diesen Markt ein und erzielten große Gewinne.
Die Bauwelle begann 1973 mit der Autobahn zwischen Kaibar und Al-Ula in Saudi-Arabien. 1976 folgte der Bau des Hafens von Al-Jubai, heute als King Fahad Industrial Port bekannt. Hyundai E&C verwendete damals als weltweit erstes Unternehmen eine neue Methode. Ölterminalmodule wurden in Ulsan gefertigt und nach Jubai verschifft. Dadurch wurde die Bauzeit verkürzt, Kosten reduziert und gleichzeitig Koreas Erfahrung in diesem Bereich gestärkt. Das Projekt öffnete Korea die Tür zum bislang von westlichen Firmen dominierten Offshore-Markt. 1983 gewann das Tonga-Konsortium die Ausschreibung für das Great Man-Made River-Projekt den Bau einer großen Wasserpipeline in Libyen gegen Konkurrenten aus Industrieländern.
우리나라 동화건설이 공사비 51억 달러 규모의 제3단계 리비아 대수로 공사를 수주하기로 했습니다.
Das Great Man-Made River Projekt in Libyen sollte unterirdische Wasserreserven an die Mittelmeerküste leiten. Die koreanischen Bauunternehmen bewiesen durch den erfolgreichen Umgang mit den schwierigen Bedingungen in der libyschen Wüste erneut ihre Expertise. Dieses Projekt lief bis Mitte der 2000er Jahre. Parallel dazu wuchs Koreas Wirtschaft immer weiter an und weitere Projekte auf dem weltweiten Bauindustriemarkt wurden möglich. Zwischen 1970 und Mitte der 1980er Jahre verdienten koreanische Firmen rund 10 Milliarden US-Dollar im Nahen Osten. In den 1990ern kamen Kunden in anderen Regionen der Welt hinzu. 1992 erhielt ein koreanisches Konsortium den Zuschlag für den Bau des Petronas Twin Tower 2 in Malaysia. Der Auftrag für Twin Tower 1 ging an Japan. Obwohl Korea 35 Tage später begann, wurde der Turm schneller fertiggestellt. Bauingenieur Kim Eun-hwan erinnert sich.
Das Projekt war technologisch anspruchsvoll und symbolisch bedeutend. Kein koreanisches Unternehmen hatte je ein so hohes Gebäude gebaut. Unsere japanischen und amerikanischen Konkurrenten dachten, das sei für Korea unmöglich.
In diesem Rahmen wurden auch neue Materialien wie Ultrahochleistungsbeton erprobt. Professor Park Hyung-gun erläutert.
Es ist äußerst schwierig, Beton in höhere Stockwerke zu transportieren, da er auf dem Weg aushärten kann. Daher wird Beton hochgepumpt. Es bedarf hochentwickelter Technologie, um die Konsistenz des Betons präzise anzupassen und ihn an den gewünschten Ort zu pumpen. Korea ließ die Betonpumptechnologie, die beim Bau der Petronas Towers und des Burj Khalifa zum Einsatz kam, patentieren. Die koreanischen Bauarbeiter begannen etwa einen Monat später als ihre japanischen Kollegen, waren aber früher fertig. Dieser Erfolg verhalf Korea dazu, auch in Zukunft weitere Aufträge für den Bau von Wolkenkratzern zu gewinnen.
좋은 결과를 맺고 그거로 인해서 저희가 초고층 건물을 수주하는 굉장히 큰 동기가 됐습니다.
Auch die Sky Bridge zwischen den beiden Türmen wurde von einem koreanischen Unternehmen gebaut. CNN zeigte die Einweihung damals weltweit. In den 2000ern stiegen Auftragseingänge und technologische Führung. Das Entsalzungswerk in Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde mit Modulen aus Changwon gebaut, ein Meilenstein in Qualität und Effizienz. Korea wurde so führend im Entsalzungsanlagenbau. Ein weiteres Standbein war der Bau von Kernkraftwerken. Korea erhielt ebenfalls in den Emiraten den Zuschlag für 4 Reaktoren im Kernkraftwerk Barakah. Im Januar 2010 kam es dann zu einem besonderen Ereignis. Der Burj Khalifa mit 828 Metern höchstes Gebäude der Welt wird eröffnet. Hauptauftragnehmer Samsung Construction and Technology. Im Juni desselben Jahres öffnete das Marina Bay Sands Hotel in Singapur, das hauptsächlich vom koreanischen Bauunternehmen SsangYong INC errichtet wurde. Das Hotel verfügt über den Sky Park, der fast doppelt so groß ist wie ein Fußballfeld und sich auf den 3 Gebäuden befindet. Die 3 57-stöckigen Gebäude sind durch hunderte von Stahlträgern miteinander verbunden und werden als der moderne schiefe Turm von Pisa bezeichnet. 프로페서 박형근 엘러이터트.
이 마리나 베이 샌즈를 설계한 사람이 모셰 샤프티라는 분인데
모셰 샤프티 entwarf das Marina Bay Sands und als die Menschen seinen Entwurf zum ersten Mal sahen, sagten sie, es sei unmöglich, so etwas zu bauen. Der schiefe Turm von Pisa ist ja nicht besonders hoch, aber dieses Hotel hat eine Höhe von über 300 Metern. Und auf den Hoteltürmen befindet sich noch eine schiffartige Konstruktion, was eine äußerst fortschrittliche Technologie erfordert. Viele Länder staunten darüber, dass Korea dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen hat.
필요하는 그 시공이거든요. 그런 걸 했던 걸 보면은 다른 나라에서 경이적으로 봤죠, 사실.
2022 vollendete ein koreanisches Konsortium die Çanakkale 1915 Brücke in der Türkei, die längste Hängebrücke der Welt. Sie verkürzt die Zeit, die man braucht, um die Dardanellen zu überqueren, von einer Stunde auf 6 Minuten. Die Brücke ist 3563 Meter lang, 344 Meter hoch und hält Windgeschwindigkeiten bis zu 70 Metern pro Sekunde stand. DLENC ist Hauptbetreiber für 12 Jahre. Projektleiter war U Yong-jin.
Wir haben Finanzierung, Planung und Bau dieses Auslandsprojekts erfolgreich durchgeführt und unsere Überlegenheit im Brückenbau bewiesen.
Seit dem ersten Auslandsprojekt 1965 stellte Korea viele Rekorde auf und erweiterte sein Portfolio um Anlagen, Reaktor, Petrochemie und Hafenbau. Der Innovationsgeist auf Grundlage von Fleiß und Technik zahlte sich aus. Kwon Oh-sik von Hyundai ENC und Professor Shin Byung-ju erklären.
한국 사람들은 한국 업체 문화는 일단
Koreanische Unternehmen pflegen ihre Versprechen für gewöhnlich zu halten. In den allermeisten Fällen liefern sie pünktlich und im Rahmen des vereinbarten Budgets. Deshalb genießen sie besonders hohes Vertrauen.
경우가 대부분입니다. 그렇기 때문에 한국 건설업체들에 대한 신뢰도가 굉장히 높습니다.
1조 달러나 되는 성과를 이루었다는 것이 우리
Der koreanische Auslandsbausektor verzeichnete ein Volumen von über 1 Billion US-Dollar. Dies bedeutet nicht nur, dass koreanische Unternehmen Gebäude, Häfen und Industrieanlagen im Ausland errichtet haben, vielmehr trägt dies auch zur Steigerung des Markenwerts der Nation bei und sorgt dafür, dass Menschen weltweit koreanischen Produkten positiv gegenüberstehen.
Sie hörten den 11. Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.